Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Max, sag mal, jetzt haben wir in den letzten Folgen immer wieder so aufgezeigt, dass diese Serienkiller vor allem schlechte Kindheiten hatten. Aber ich frage mich so, ab wann sieht man das denn? Also wann zeigt sich, dass jemand ein Psychopath sein könnte?
Boah, das ist voll schwer. Also wir haben, die Psychologen tun sich sehr, sehr schwer. Das, man will die Kinder nicht als Psychopathen labeln. Das macht Sinn. Man sieht es ab 4 bis 6. Wir fangen heute an, Kinder des Zorns.
Und wieso will man die nicht labeln, weil das dann gleich eine Schublade ist, aus der sie nicht mehr raus können?
Ja, es ist natürlich eine nicht heilbare Persönlichkeitsstörung. Und die so früh schon festzulegen, ist natürlich problematisch. Aber wir reden heute die ganze Folge darüber. Wie gesagt, das Ding heißt Kinder des Zorns, haben wir uns gedacht. Krasser Titel. Geklaut auch, aber funktioniert immer noch.
Fake it till you make it.
Und ja, wie sind wir da drauf gekommen? Also wir steigen jetzt einfach mal ein. Es ist auch wieder, in der letzten Folge haben wir über einen irgendwie der biedersten Serienkiller überhaupt gesprochen und wir wissen nicht viel über seine Kindheit. Nur das, was er uns selbst erzählt hat, angeblich war alles so toll. Wir wissen aber, dass er in der Nachkriegszeit in einem Kinderheim groß geworden ist. Und ich glaube nicht.
Und dass er mit 6 ausgesetzt wurde. Ja, mit einem Schild um den Hals.
Ja.
Es ist schon hart.
Es ist bitter. Ja, vor allem, er hat immer selber auch gesagt, er weiß nicht, man weiß ja gar nicht, ob er wirklich ausgesetzt wurde oder ob er nur verloren wurde in den Wirren und so. Aber er hat halt ein Schild um den Hals. So, ist schon irgendwie. Und seine Mom hat sich ja später auch nicht viel interessiert. Ja, die haben die tatsächlich gefunden, so vom Roten Kreuz irgendwann. Hat eine Kontaktaufnahme gegeben und sie hat ihm nicht geantwortet. So. Also es gab keinen wirklich, sie war nicht interessiert an ihm. Selbst wenn er nicht misshandelt worden ist in der Zeit, ne, selbst wenn er durch die Heimzeit durchgekommen ist, ohne schwere Misshandlungen oder sowas, hat ihm eins trotzdem auf jeden Fall gefehlt. Und es sind Eltern, die sich Mühe geben. Eltern, die sich wirklich für ihn interessieren. Und wie du es jetzt schon gesagt hast, wir sind jetzt 8 Folgen mittlerweile in dem Thema drin. Und was ist uns über Psychopathie klar geworden? Wir wissen, dass es verschiedene Arten der Ausprägung gibt, wie sich sowas später äußern kann. Mhm. Wir haben gesagt, nicht jeder Psychopath wird ein Serienkiller. So, auch nicht jeder Psychopath ist körperlich aggressiv und gewalttätig. Wie sich Psychopathie also schließlich im Leben äußert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und wir haben immer diese Mischung zwischen angeboren, anerzogen und diesen äußeren Faktoren, wie zum Beispiel einer Kopfverletzung, die wir auch bei Horst David zum Beispiel. War da nie die Rede davon? Ist interessant. Ne? Wissen wir jetzt nicht, ob der auch eine Kopfverletzung hatte. Was in Horst Davids Fall fehlt, sind definitiv die Eltern. Das wissen wir. Und die haben einen erheblichen Einfluss darauf, ob und wie stark die Tendenzen zur Psychopathie eines Kindes später mal ausgeprägt sind. Das wissen wir. Mhm. Man weiß mittlerweile, dass bestimmte andere Faktoren das Risiko maßgeblich erhöhen. Dazu gehört tatsächlich Alkohol, Rauchen, andere Drogen, die Gehirnentwicklung der Kinder schädigen können, schon im Mutterleib.
Also das heißt, ich komme mit so einer angeborenen Psychopathie auf die Welt. Mhm. Das heißt dann aber, in dem Moment ist das die Frage, bricht das aus oder in welche Richtung geht das? Je nachdem, sind meine Eltern da, sind meine Eltern nicht da? Wie sind meine Eltern und vielleicht auch, was habe ich für Verletzungen zum Beispiel?
Ganz klar. Sogar schon bevor du auf die Welt kommst, man weiß mittlerweile auch, dass Traumata der Mutter, also Gewalterfahrungen, dieser extreme Stress, dass sie vielleicht Todesangst hatte oder sowas, während der Schwangerschaft auch einen Einfluss drauf haben kann. Mhm. In der Erziehung selbst ist man sich mittlerweile recht einig, dass das Gefährlichste für solche Kinder ein inkonsistenter Erziehungsstil ist. Heißt, und ich kann es total nachvollziehen, wenn man darüber nachdenkt, also ist mir super klar. Zum Beispiel widersprüchliche und unbeständige Vorgaben. Der Klassiker ist da, meiner Meinung nach, sind das besoffene Eltern. So, das ist dieses ohne Grund super lieb irgendwie in die Wange, oh, du bist ein hübsches Kind. Und von einem Moment auf den nächsten, obwohl du nichts anderes gemacht hast, plötzlich, jetzt lass mich in Ruhe oder geh weg, und sie werden aggressiv.
Mhm.
So, das ist ja, vielleicht kriegst du sogar Schläge. So, und das ohne, dass du selber irgendwie groß was verändert hast an deinem Verhalten.
Man muss also immer auf der Hut sein auch.
Ganz gefährlich. Und um vernünftig lernen zu können, müssen Kinder eigentlich einen Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und den Folgen, also zum Beispiel Bestrafung, erkennen können.
Mhm.
Und das ist etwas, was ich in einer extremen Form eigentlich an unserem Jugendstrafrecht auch immer wieder bemängel und auch immer wieder, wenn ich mit Verantwortlichen spreche oder auf irgendeinem Kongress eingeladen bin, das ist immer das Erste, was ich mir wünschen würde. Eine schnellere Verhandlung. Meine erste Gerichtsverhandlung mit 14 war die Hausdurchsuchung, die Gerichtsverhandlung zu diesem Fall war 10 Monate später.
So, krass.
Was weiß ich noch, was ich vor 10 Monaten gemacht habe mit 14, 15? So, ich hatte überhaupt keinen
Bezug mehr dazu.
Keinen Bezug. Es hat für mich nichts bedeutet, es stand kein Zusammenhang zwischen dieser Strafe, die dann kam, und dem, was ich gemacht habe.
Und wieso war das so lang?
Ist normal, weil die Gerichte überlastet sind.
Ah, okay, das
heißt, also es liegt daran, dass unser Justizsystem super schwerfällig ist. Damals noch mehr, also auch heute noch. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass es keine E-Mail-Adressen gibt bei den Staatsanwaltschaften, die jetzt mit meinem Fall früher zu tun hatten oder so. Ich wollte was fragen. Gibt es keine E-Mail? Kannst du gar nicht.
Auch heute nicht.
Muss einen Brief schreiben. Na, viel Spaß so. Und die sind einfach super langsam. Es gibt ein Modell, ich glaube, es hieß sogar das Neuköllner Modell von der Berliner Richterin.
Stimmt, ja.
Wichtigsten war sofort. Sofort. Also bei Kindern ist es noch fataler. Und es gilt übrigens auch für Belohnungen. Wir vergessen es oft, dass Strafe muss schnell sein. Es ist genauso dasselbe mit Belohnung. Ohne Grund für was belohnt zu werden und an anderer Stelle ohne Grund für was bestraft zu werden, ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und das vor allem, wenn du dir jetzt jemanden vorstellst mit psychopathischen Grundzügen.
Der ja und übrigens auch dadurch gar kein Vertrauen aufbauen kann. Ne? Es gibt ja so kein Urvertrauen, was du aufbauen kannst. Wenn ständig jeder irgendwie anders wieder reagiert, du musst immer auf der Hut sein, und wenn du so reagierst, kann das mal das bedeuten.
Mhm. Und jetzt nimm jemanden, der dem Empathie fehlt, dem Angst fehlt, dem Dinge wie schlechtes Gewissen fehlen. Wie soll derjenige lernen, was richtig und falsch ist?
Mhm.
Es kommt von innen heraus, kommt nichts. Und jetzt geben dir die Älteren so widersprüchliche Informationen. Dann gute Nacht. Und wir reden heute darüber, wie man das bei Kindern erkennt. Wir reden über den einen oder anderen Fall, in dem Kinder mit diesem, ja, man nennt es careless and unemotional traits. So hat man, auf den Begriff hat man sich irgendwie geeinigt.
Was heißt das auf Deutsch?
Das heißt hartherzige, unemotionale Züge bei Kindern. Oh. Weil man eben nicht sagen will, oh, der Kleine ist ein Psychopath. Mhm. So, ne? Und man will es ja bei Erwachsenen nicht mehr sagen, psychopathisch ist, sagen wir, antisoziale Tendenzen, so, ne? Antisoziale Verhaltensweisen. Und das will man bei Kindern nicht sagen, deswegen spricht man eben von diesen hartherzigen, unemotionalen Zügen, die halt super untypisch für Kinder eigentlich sind.
Mhm.
Und über das sprechen wir heute. Fangen wir an mit einem Fall, der mich auf diese Folge gebracht hat. Wir haben ja lange überlegt, was für Fälle nehmen wir, wen nehmen wir rein, was machen wir. Und ich bin auf jemanden gestoßen, der ähnlich endete wie Horst David. Aber wir wissen ein bisschen mehr über seine Kindheit. Und zwar geht es um Carol Cole. Und das ist ein mindestens 16-facher Serienmörder. Auch da, die Zahl ist definitiv viel höher. 16 sind das, für was er verurteilt wurde.
Aus den Staaten?
Aus den Staaten. Fällt dir was auf an seinem Namen?
Das sind wieder zwei Vornamen.
Naja, vor allem.
Weil es mit C.
Ist Carol.
Ein Frauenname.
Ein Mädchenname.
Das habe ich mich gar nicht mehr getraut, nachdem wir bei den Pittsburgh Six Carmen hatten.
Carmen Keller. Carmen Keller. Naja, diesmal haben wir Carol Cole. Und der Frauenname ist mit Absicht gewählt. Die Mutter wollte ein Mädchen, hat von Anfang an ihn brutal abgelehnt.
Oh.
Hat ihn später gezwungen, Mädchenkleidung zu tragen, die ganze Kindheit durch. Man weiß, dass sie gewalttätig und alkoholkrank war, schlug ihn und zwang ihn, beim Sex mit fremden Männern zuzusehen, während sie mit ihren Affären geschlafen hat.
Oh mein Gott.
Und gleichzeitig drohte sie ihm mit dem Tod, wenn er dem Vater was davon erzählen würde.
Aber das ist auch nicht, also sorry, aber dass auch keiner mal von den Affären mal irgendwie gesagt hat, ich gehe mal zur Polizei, das Kind muss uns dabei zugucken.
Ja, ich denke mal.
Vielleicht haben die es nicht mitbekommen, weiß man nicht. Aber
nee, es ist schon ein bisschen länger. Also da natürlich Männer, triebgesteuerte Männer, das ist also das Allerschlimmste. Wollüstige Männer habe ich in einem anderen Kontext, dem es drüber geht, ist ganz fürchterlich. Die können ganz schön viel ausblenden, wenn es um Sex geht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch jetzt schon 60, 65 wird es gewesen sein, 70, vielleicht sogar 55. Ich glaube, früher war es gar nicht mal so unüblich, dass Familien, wie du guckst, natürlich nicht.
Dass Kinder beim Sex zugeguckt haben?
Hallo? Ist dir klar, dass wir vor, sagen wir mal, 300 Jahren alle in einem Raum gewohnt haben?
Ja, aber.
Und vor 50, 60, 70 Jahren teilweise die Familien, gerade in den USA, nach den Zeiten der Depression und so, da hast du einen Raum gehabt, da hast du zu acht drin gewohnt, natürlich.
Aber da ist ja nochmal ein Unterschied, ob ein Kind vielleicht einschläft oder gerade schon schläft oder ob ich sage, du setzt dich jetzt dahin und du guckst jetzt zu, wie wir das machen.
Vollkommen klar, aber es ging ja um die Männer. Es ging so um die Männer, dass man halt gesagt hat, naja gut, das ist jetzt nicht das erste, dass sie halt gesagt haben, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ein Kind im Raum ist, so auf die Art. Ich finde es fürchterlich, ganz klar.
Auch, dass sie ihrem Kind dann so aufzwingt, dass es...
Mädchenkleidung zu tun. Oder die Drohung mit dem Tod. Das ist eine massive Drohung. Auch dieses, ey, das darfst du dem Papa nicht sagen. Ich bring dich um. Ist krass.
Das ist massive psychische Gewalt.
Brauchen wir nicht reden, dass diese Frau fürchterlich war. Wir können davon ausgehen, dass Carol Cole eine Kopfverletzung hatte. 100 pro, weil die Mutter hat ihn ständig geschlagen. Dann gibt es halt auch mal eine auf den Kopf. Wir werden jetzt auch nicht so sehr auf den Fall eingehen. Nur eins... Carol Cole tötete das erste Mal im Alter von 8 Jahren.
Acht?
Wen? Jahre. Einen Mitschüler, der ihn in der Schule gehandelt hat. Wahrscheinlich, weil er Carol hieß. Und er hat den an den Fluss gelockt und dort ertränkt.
Sogar hinterlistig noch, ja, nicht mal im Affekt.
Hat ihn an den Fluss gelockt, wo kein anderer dabei war, und hat das andere Kind ertränkt. Polizei wurde gerufen und Carol hat laut geweint und geschrien oder was auch immer und behauptet, es war ein Unfall, was ihm jeder geglaubt hat. Kein Mensch kommt darauf, dass er den ertränkt hat.
Du hast,
ich habe gesehen und jetzt ist er tot und dann macht er ein bisschen rum und fertig. Und da haben wir, weißt du, ich habe mich gefragt, wann sieht man die ersten psychopathischen Eigenschaften bei Kindern? Und boom, bin ich in diesen furchtbaren, furchtbaren Kaninchenbau reingeraten. Weil bei ihm kommt wahrscheinlich beides zusammen. Ne? Wir haben diese vielleicht sogar vererbte Psychopathie durch, weil die Mutter ist nicht ganz dicht, wie wir sehen. Ne? Dann diese unglaubliche Druck auf das Kind, dann höchstwahrscheinlich die Kopfverletzung. Also viel jetzt auch ist geschätzt. Nochmal, ey Leute, ich bin kein Arzt, Claudia auch nicht. Wir sind Laien, die über was reden, mit dem jetzt ich insbesondere halt Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben. Aber ich bin kein Arzt. Das ist alles nur Gefühl.
Die Situation zeigt übrigens aber auch, finde ich, dass man natürlich auch dass man auch gerne will, dass das natürlich auch nicht mit Absicht war, ne? Also, dass man sich auch, also auch als Polizist
du
wahrscheinlich.
Man kommt gar nicht auf die Idee.
Genau, man kommt nicht auf die Idee.
Und
man
überhaupt nicht auf die Idee.
Würde es auch, sich auch nicht wahrscheinlich damit auseinandersetzen wollen, also unbewusst, sage ich jetzt mal.
Selbst heute, wenn mit DNA und er hätte Kratzer im Gesicht und der andere hätte Kratzer, selbst dann würde das nicht als Mord, weil das ist du einfach.
Auch super selten.
Wir haben davor gekämpft, so, oder. Und er war ein guter Lügner schon in dem Alter. Das haben sie später auch bestätigt. Also es war glaubhaft versichert, dass das ein Unfall gewesen ist.
Heftig mit 8 Jahren.
Deswegen, Leute, wer hier jetzt mitkommen will, seid gewarnt. Es wird hart, nicht unbedingt blutig, aber auf eine andere Art sehr belastend. Also. Ich verstehe jeden, der sagt, das gibt er sich nicht. Das mit den kleinen Psychopathen ist so eine Sache. Wie gesagt, nochmal, man spricht bei Kindern noch nicht von Psychopathie als Persönlichkeitsstörung, sondern maximal von Verhaltensauffälligkeiten. Es gab eine Phase, wo man verhaltensgestört und sowas immer gesagt hat. Es war auch noch zu meiner Zeit. Also ich habe eine verhaltensgestört mal gehört von einem Psychologen und so. Verhaltensauffällig ist heute ein bisschen netter. Ich sage mittlerweile in meinem Umgang mit Kids verhaltenskreativ so. Finde ich noch irgendwie netter. Auf Englisch?
Aber careless. Wenn jemand mit 8 einen anderen umbringt, ist das nicht verhaltenskreativ.
Werde ich auch nicht erfahren normalerweise. Zumindest kann ich ihm nicht mehr helfen halt. Ja. Ist aber auch nicht, ist verhaltensauffällig, ja? Ist es. Findest du besser?
Nee, ich finde nur, diesen Tod, das macht mich gerade, also das finde ich einfach so
jetzt
heftig.
Zieh dir mal harte Bandagen an, tu mal deinen.
Ich wollte das
zusammen.
Ich wollte nur nicht jetzt kreativ so stehen lassen.
Doch. Weil, was willst du verhaltensauffällig? Nur weil einer einen tötet von den anderen 100 Millionen Irren.
Ja, okay.
Aber nächstes Mal zu mir sagen, oh, ich darf nicht sagen, die kommen in die Klapse oder so. Und jetzt muss ich, was muss ich den kleinen Killer nennen?
Auffällig.
Oh ja, das war ziemlich auffällig, als er da den anderen ermordet hat. Ach ja, später die anderen 40 Frauen oder 16, die wir ihm nachweisen können. War auch ziemlich weird.
Kreativ war es aber auch nicht.
Kreativ war auch. Okay, zurück zum Ernst. Callous, unemotional traits ist das, wie man es eben nennt. Und der Begriff ist in der Psychologie gut angekommen. Hartherzige, unemotionale Züge, habe ich es jetzt mal übersetzt. Und warum macht man es? Man macht es, weil man will ein Kind nicht, in Anführungszeichen, vorschnell so eine derart schwere Diagnose aufhalsen, die dann auch nie wieder weggeht. Na, die bleibt. Ach, ihr kleiner Torben. Das ist ein waschechter Psychopath. So, willst du nicht hören. So, ne?
Als Eltern muss es auch richtig hart sein, wenn das jemand sagt.
Pass mal auf. An der Stelle, ich bin nicht ganz sicher, was ich von dieser Rücksichtnahme halten soll. Bin gespannt, was du sagst. Auf der einen Seite haben wir das Stigma für das Kind und die Gefahr einer self-fulfilling prophecy. Vielleicht war er gar nicht so schlimm, aber wir sagen ihm, oh, du bist ein Psychopath und er handelt dementsprechend. Das ist immer die Gefahr bei Diagnosen, gerade bei Kids natürlich. Auf der anderen Seite weiß ich aus eigener Erfahrung, dass für eine erfolgreiche Behandlung eine Diagnose sehr hilfreich ist. Also ich dachte zum Beispiel jahrelang, ich bin depressiv. Also ich habe halt depressive Episoden und vielleicht sogar manchmal so eine Art manische Depression, also eine Manie dabei so ein bisschen. Nicht bipolar, aber eben depressiv. Mhm. Bis ich irgendwann das Wort posttraumatische Belastungsstörung oder die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung bekommen habe und plötzlich hat alles viel mehr Sinn ergeben. Weil ich habe zwar depressive Episoden, aber ich habe auch eben so viele andere Dinge, die mich triggern und Flashbacks und so weiter. Albträume und so weiter. Und das hat einfach keinen Sinn gemacht, bis ich die Diagnose hatte. Seit ich sie habe, dann auch Selbsthilfegruppen, Therapie in diese Richtung, Medikation in diese Richtung. Plötzlich geht es mir viel besser. So.
Aber die Kinder haben ja die Diagnose, nur nicht, dass sie Psychopathie heißt, sondern eben hartherzig und unempathisch.
Ja, aber man redet außenrum. Ich verstehe, wie gesagt, man will es nicht als Psychopath labeln, aber wenn wir nicht sagen, dass dieses Kind eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, wie sollen wir es behandeln? Was meinst du? Was?
Naja, ich würde es im Laienmund unter Psychopathie sozusagen handeln, von der Art, wie man es behandeln sollte. Mhm. Aber ich würde es halt nicht so nennen, das wäre für mich der einzige Unterschied.
Schreibt uns gern, was ihr denkt. Wie genau wolltet ihr es wissen? Wie genau würdet ihr es wissen wollen, wenn es euch betrifft? Im Umfeld, in der Familie, im Beruf, wenn ihr mit Kids arbeitet oder so. Was man auch nicht vergessen darf, und das macht es noch ein bisschen schwieriger, ist, Psychopathie ist sehr, sehr schwer von anderen Verhaltensauffälligkeiten zu unterscheiden. Nehmen wir zum Beispiel den Marshmallow-Test nach Walter Mischel. Der Gedanke war so, hey, warte, bis ich wieder da bin. Also man gibt dir ein Marshmallow, legt ein Marshmallow hin und sagt, hey, warte, bis ich wieder da bin, dann kriegst du einen zweiten Marshmallow.
Mhm.
So, ne? Wenn du nicht gewartet hast, sondern den Marshmallow gegessen hast, wenn der andere draußen war, weil du halt nicht ausgehalten hast zu warten, hat man immer gesagt so, die haben eine geringe Impulskontrolle und es gab sogar Langzeitstudien, die mittlerweile so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil sie nicht aussagekräftig waren, angeblich, dass die später schlechter im Leben abschneiden, allgemein. Häufiger straffällig werden, schlechtere Jobs haben, die zugreifen.
Okay, aber da kann man ja auch sagen, vielleicht hat der einfach zwei ältere Brüder und da muss man schnell sein.
Voll. Es gibt so ein paar jetzt, die sagen, es ist nicht außerkräftig. Obwohl man natürlich herausgefunden hat, dass die Leute tatsächlich in dieser Studie damals auch 40 Jahre später häufiger im Gefängnis waren und so weiter.
Okay.
Es ist einer der beliebtesten Versuche, die du so machst, weil du halt das mit einem Kind machen kannst und einen Film dabei kannst und es nicht wirklich böse ist oder sowas. Ne? Und gibt's auf YouTube ganz viele Videos, die so süß sind, wenn du dann siehst, wie Kinder. Man hat dann auch untersucht, welche Kinder das nicht machen, wie die das gemacht haben. Zum Beispiel siehst du, wenn Kinder auf den Marshmallow schauen, die Chance, dass sie schaffen, sinkt brutal. Desto länger sie drauf gucken, desto häufiger schnappen sie es dann irgendwann. Und du siehst richtig so. Und die Kids, die es schaffen, sind ganz oft welche, die sich ablenken.
Ah.
Na, guckt in die Decke, guckt drüber, trommelt irgendwo, macht irgendwas so, ne, um die Zeit rumzubringen.
Ah.
Aber die hinschauen,
haben sofort verloren.
Die sind meistens, siehst du, wie es so richtig untergeht. Und jetzt, um das den Kreis wieder zu den Psychopathen zu schließen, es gibt dann noch eine verschiedene Ausprägungen von diesem Test, wo du zum Beispiel die Möglichkeit gibst, dass davon was weggenommen werden kann, von diesem Marshmallow, der jetzt nur ein Beispiel ist, ohne dass man es direkt sieht. Also zum Beispiel, wir nehmen jetzt einen Pudding und ein Löffel fehlt zum Beispiel. Ein Löffel wurde rausgegeben. Und man hat die Kinder halt dabei beobachtet und so. Und dann gibt es dieses Kinder, also gerade so 3, 4, 5, 6 sind schlechte Lügner eigentlich, so, ne? Die lügen zwar, aber hast du da was genommen, so? Und es ist sehr schwer zu sagen nein, obwohl sie was genommen haben. Du siehst ihn halt an, bis über beide Ohren, so Pudding noch auf der Nase und so, ne? Und so,
rote Ohren.
Keine Ahnung, so, wo der Pudding. Kleine Psychopathen haben damit kein Problem. Zwischen 4 und 6 geht's los. Die lügen dir ins Gesicht, ohne, also du weißt, dass es nicht so war, aber es du schlägt es nicht, nicht aus. Du siehst es nicht. Und vor allem noch gruseliger, du fühlst es nicht. So, du möchtest ihm fast glauben, weil, wenn du es nicht gerade gesehen hättest, dass er es gemacht hat.
Wahrscheinlich, weil es auch extrem überzeugend ist.
Keine Anzeichen der Lüge so. Und gab es in der New York Times einen super interessanten Bericht auch so über das, dass das jemand in der Familie war, in dem man halt ein auffälliges Kind hatte, die super gruselig. Super gruselig, wenn das Kind dann direkt danach so lügt, ne? Und du halt denkst, warte, ich hab's doch gerade, ich weiß, dass du es. Nee. So, okay, weird. Das zeigt sich eben zwischen 4 und 6, die ersten Merkmale der späteren Psychopathen. Und man sieht eben den deutlichen Unterschied zu anderen Kindern, auch in dieser Manipulationsfähigkeit. Der in diesem New York Times-Artikel ist zum Beispiel daheim gewesen bei der Familie und hat mit dem kleinen Michael geredet. Und dann war irgendwie so ein Moment, wo der über seinen kleinen Bruder schlecht geredet hat. Er hat sowas gesagt, so, ja, ich denke, man sieht, dass ich den nicht mag. Mhm. Also, ja, wieso magst du denn den nicht? Ach, ich möchte einfach, dass der verschwindet. Und dann sagt er, und dann merkt er irgendwie, als er es gesagt hat, und so in einem längeren Gespräch. Und dann der Psychologe so will nachfragen und er so guckt auf das Aufnahmegerät mit 6 und sagt, haben Sie das gerade aufgenommen? Und der Reporter so, ja. Und er sagt nichts dazu. Wartet und dann ein paar Minuten später ist irgendein Geräusch an der Tür oder so und der Psychologe guckt zur Seite. In dem Moment nimmt das 6-jährige Kind das Aufnahmegerät und löscht. Drückt löschen. Und der sagt halt, es ist unmöglich eigentlich. Gott. Also normalerweise der Impulsive danach schnappen, ja. Aber dieses Warten, bis sich eine Gelegenheit bietet, das so lange im Kopf zu haben, dass das gelöscht werden muss, ist eigentlich unmöglich. Also es wäre nicht, ein normales Kind kann das nicht. Und das ist sehr, sehr, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es gibt super viele Kinder, die halt diesen Keks essen würden, ne? Wenige schaffen es dabei, unschuldig auszusehen. Und das ist auch so ein manipulativ, großartige Lügner. Es gibt da zwei sehr bekannte Fälle, die ich gefunden habe. Schneid euch an. In einem der Fälle schnitt ein Junge Stück für Stück den Schwanz der Familienkatze mit einem Messer ab.
Oh,
Wochen. Bis irgendwann jemand merkte, dass der Schwanz wird kürzer.
Oh mein Gott.
Die Claudia hat die Hände vorm Gesicht und sagt, oh mein Gott. Ja, die arme Katze vor allem.
Ja, das meine ich ja.
Der Junge antwortete auf Nachfrage, ohne zu zögern, ich wäre gerne ein Wissenschaftler und wollte wissen, wie die Katze darauf reagiert. Also absolut auch
keine Reue,
kein Schuldbewusstsein, kein Mitgefühl mit der Katze. Und es ist übrigens was wiederkehrend ist. Der ein oder andere Serienmörder hatte eben diese Neugier. Also wir haben ganz oft dieses, ich wollte mal sehen, wie das von innen aussieht. So, deswegen habe ich es aufgemacht.
Das Tier.
Das war ein Leben, das hat vorher gelebt. Ja, danach nicht mehr halt. So. Und jetzt stell dir mal vor, du bist die Mutter. So.
Ich stelle mir auch gerade vor, weißt du, du musst ja auch als Kind erstmal das Messer und du musst die Katze
halten. Ja, die Katze
gehen. Fährt. Und das musst du da auch super grob sein. Und
kannst du nicht machen. Das kannst du, das kriegst du normalerweise nicht übers Herz. Die zeigt dir auf alle Arten, bitte mach das nicht mit mir.
Und dann auch noch mehrfach.
Immer wieder. Über mehrere Wochen. Es ist recht schwer, über sowas zu finden, weil natürlich die Kids auch geschützt werden und ist auch richtig so, weil es sind und bleiben Kinder. Der zweite Fall und jetzt, wenn dir jetzt schon schlecht ist.
Darf ich kurz fragen, weiß man denn, ob der dann später auch straffällig geworden ist?
Wir wissen es nicht, aber es gibt bestimmt, also gerade auf diesen zwei Fällen ist eine ganze Armee von Psychologen gerichtet, weil sonst hätten wir die hier nicht, aber wir wissen es nicht. Der zweite Fall und auch über den habe ich nicht mehr viel danach gefunden, aber es ist halt. Also wirklich, jetzt wird's übel. Der zweite Fall ist der eines 9-jährigen Jungen namens Jeffrey. Der schubste ein Kleinkind auf der tiefen Seite in den Pool und als das Kind um sich schlug und unterging, holte sich Jeffrey einen Stuhl und sah dabei zu.
Ich kann gar nichts sagen, aber meine Augen werden die ganze Zeit nur groß und ich kann das gar nicht. Also, ich finde das so heftig.
Neun. Die sind so groß.
Meine Schwester ist ungefähr mal mit, als sie 9 war, da haben wir zusammen geschaukelt auf einer Schaukel. Ich saß zwischen ihren Beinen und dann bin ich runtergefahren. Ich war da, glaube ich, wenn sie 9 war, war ich ungefähr so 2 oder so. Und dann bin ich runtergefallen.
Ich dachte jetzt, du so 14 halt.
40. Und dann bin ich runtergefallen und bin wie so ein Kind halt logischerweise einfach aufgestanden. Und in dem Moment kam sie, die Schaukel war gerade nach hinten. Bong hat mich wieder umgekachelt da mit diesem Ding. Und meine Schwester hat automatisch angefangen zu heulen. Mhm. Und es tat ihr so leid. Also das ist ja eigentlich eine normale Reaktion eines Kindes, ne? Mhm. Und mit 9. Mhm. Und
also, du hast übrigens die John Wayne Gacy-Kopfverletzung dann abbekommen. So, das ist die Schaukel an den Schädel. So. Wie läuft's? Wie viele Boys hast du im Keller?
Ich habe auch mal eine Garderobe, die auf einem Schrank lag. Ich habe die Tür aufgemacht und dann kam die eiserne Garderobe runter auf meinen Kopf. Deshalb habe ich hier auch so eine mega leichten noch Kanten. Also ich habe ein riesiges Horn hier gehabt.
Okay.
Also ja, ich. Bei mir könnte man, wenn ich was gemacht hätte, das auch leicht erklären mit solchen Kopfverletzungen.
Trotzdem nur eine 4. Nicht wie einige unserer Zuhörer, die dann ja immer relativ hohe Werte uns posten. Nein, Spaß, ihr seid alle gesund.
Und sich vor allem so schlecht fühlen. Ne? Du hast die Leute richtig schon
schlecht.
So paranoid gemacht.
Nee, das macht nichts.
Aber du kannst es auch jetzt nochmal sagen. Deine Mutter hat eine 9 auch.
Meine Mutter hat eine 9. Gruß geht raus. Wundert mich, dass es so niedrig ist. Nein, Spaß.
Bei dem PCL-Attest.
Genau, es ging um den Psychopathy Checklist Rating. Ich freue mich immer, wenn ihr uns Ergebnisse schickt. Ja, zurück zum Jeffrey. Wie wir uns winden, um da nicht weiter drüber zu reden. Aber wir müssen zurück. Bei späteren Verhören hat der 9-Jährige sichtlich keine Angst vor dem Gefängnis gezeigt. Und er hat gesagt, Digga, du, das ist ein Mord. So, ne, USA und so, keine Angst. Aber er genoss die Aufmerksamkeit.
Das ist ja auch perfide.
Und das kennen wir ja von späteren Tätern, die genießen es sehr, im Mittelpunkt zu sein. Wie da, was für eine krasse Reaktion darauf, jemanden ertrinken zu sehen.
Ja, total.
Sich hinzusetzen.
Und dabei zuzuschauen.
Weißt du, einen Stuhl zu holen. Ich so, oh, ja, ich würde es gern sehen, aber weißt du was? So kriege ich Nackenschmerzen. So, ich mach's mir bequem.
Ja. Ich richte es mir ein, um das wirklich richtig genau zu genießen, auch vielleicht in Ruhe.
Ja, das ist Interpretation,
ja, aber ich genieße. Aber es ist, naja, gut, warum guckt man es sonst an?
Interesse?
Ach so, ja, stimmt, das ist wissenschaftlich Interesse.
Guck mal, ob es was mit dir selber macht auch. So, passiert jetzt was mit mir, wenn ich das sehe? Da passiert eine Menge.
Vielleicht also sogar jetzt, der Wunsch, dass mal was mit einem passiert.
Na klar, der ist immer dahinter. Der ist immer mit drin, so, ne, wenn du so leer bist. Jetzt ist mir auch schon ein bisschen flau im Magen. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, gebe ich euch nun die Zeichen dafür, dass eure Kinder Psychopathen sein können. Aber wie gesagt, jetzt wird's gruselig, wer das nicht möchte, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Nein, du bleibst. Vor allem, wenn man daran denkt, also diese Hinweise, die wir jetzt durchgehen werden, wir werden so ein paar Punkte abhandeln, einiges davon ist wirklich gruselig und vor allem, wenn man daran denkt, dass es diese Kinder eben gibt und zwar ungefähr 1 von 100. Und plötzlich ist es dieses 1 von 100
das ist echt viel.
Plötzlich ist es viel. Und plötzlich stellt sich diese Frage, ob wir nicht doch ein bisschen mehr unseren
sollten,
Fokus
ja.
drauf legen sollten, Leute zu schulen, die Psychopathen erkennen und dann eben Behandlungsmöglichkeiten zu finden und dann eben vielleicht doch zu labeln, wenn es nicht anders geht. Wir haben jetzt schon viel Erfahrung mit dem Thema und wir wissen, es sind nicht immer Serienkiller. Es reicht aber auch, wenn sie Jeffrey Skilling werden, der 20.000 Leute in den Bankrott treibt, weil es ihm egal ist, weil er sich einen Stuhl holt, um zuzusehen.
Wärst du dafür, dass man das in der Schule schon testet? Keine Ahnung, so in der ersten Klasse, vierten Klasse?
Ich weiß nur, wenn wir jetzt zum Beispiel an jemanden wie Jeffrey denken, der die extremste Form, ne, das ist super selten, dass das passiert, der mit 9 ein Kleinkind ertränkt. Was wäre, wenn wir gewusst hätten, wer er ist, mit 6? Wir hätten ihn sicher nicht mit einem Baby allein gelassen. Mhm. Weißt, wir müssen ja deswegen nicht wie Hannibal Lecter eine Maske draufpacken und die Hände binden, aber
man beobachtet ihn anders.
Spiel mal nicht mehr allein mit deinem Bruder, pass mal auf, dass du nicht allein. Und bei anderen Sachen, ja gut, es ist schwer, es ist super schwer. Ich will nicht, um zu stigmatisieren, aber um diesen Kids eben helfen zu können. Und es gibt eben Warnsignale, die darauf hindeuten, dass ein Kind als Erwachsener ein Psychopath werden kann, nicht muss. Und diese Warnsignale gehen wir jetzt durch. Das eine ist die bei fast allen oder bei sehr vielen Serienkillern auch auftauchende McDonald Triad. Über die haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr drauf ein. Das sind 3 Dinge, die wir immer wieder so gesehen haben bei vielen. Eigentlich so ziemlich jeder hat ein paar davon. Und das erste ist Bettnässen. Bettnässen ist eigentlich eher ein Zeichen für eine Traumatisierung als dafür, dass du aktiv bist. Im Fall der McDonald-Triad bzw. der Serienkiller ist es das Pinkeln auf Möbel und auf andere Kinder. Es ist also nicht nur ein Bettnässen, das ist dabei, aber es ist auch ein Urinieren auf andere.
Bewusstes.
Bewusst. Also wieder, du hast einen Vierjährigen, der sich hinstellt und auf ein Sofakissen pisst. So, das ist nicht, ist es bewusst? Ja, aber ist es ein...
Nee, aber es gibt ja auch Leute, die machen das beim Schlafwandeln.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, und deshalb das, fragte ich bewusst.
Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich, also würde ich jetzt auch, keine Ahnung, ist, fällt bestimmt unter Bettnässen. Aber es ist schon auch.
Aber es ist nochmal was anderes, als wenn man das bei hellem Licht, wo man weiß, okay, ich mache das jetzt.
Kann ich dir wirklich jetzt nicht beantworten.
Gefühlt für mich eine andere Entscheidung. Okay.
Kann ich dir wirklich nicht beantworten. Also es ist auf jeden Fall, wenn sie andere Kinder anpinkeln. Und ich habe das beim. Ich kenne das. Ich kenne das aus dem Kinderhort, dass das einer sitzt da, der andere pinkelt durch den Zaun auf ihn drauf. So, also kenne ich. Habe ich. Ja, da sind Jungs wahrscheinlich ein bisschen. Da tun sich Mädchen ein bisschen schwerer auch.
Ja, das stimmt.
So rüberpinkeln und so. Zweite Riesenproblem. Riesenproblem. Und das ist Feuerlegen. Feuerlegen beginnt damit, ist auch verschiedene Ausprägungen, es beginnt damit, dass sehr junge Kinder in Flammen starren und du die davon nicht ablenken kannst. Und auch das ist so, ich fühle solche Sachen, so dieses, es sitzt da und guckt. Guckt jeder. Jeder guckt gerne in Feuer. Aber es ist so dieses, du schnippst und er guckt nicht weg, sondern er ist in diesem Feuer. Und das liegt daran, dass sie dabei gerade erkennen, diesen unglaublich destruktiven Charakter von Feuer. Mm. Es ist so dieses, was macht es? Es frisst, es zerstört, es ist das Ding. Und später, es geht dann über von Feuer beobachten in Feuer legen. Und das war auch immer eine Sache und es ist witzig, weil es ist eine der Sachen, auf die man als Eltern am schlimmsten, also zumindest bei uns war es so, am schlechtesten reagiert, auf Zündeln. Das war so, da hast du richtig Ärger bekommen. So, wenn einer gezündelt hat, da waren alle sauer. Also das war, ging gar, ein Kind ist zündelt, das war bekannt. Ich weiß sogar noch, das hieß mal, der Punkt, 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 der zündelt. So, als meine Eltern mal über jemanden geredet haben aus der Nachbarschaft. Der bla, 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 der zündelt. Das war so, das weiß man und das will man nicht. Und das, na klar, weil du willst nicht das Haus abbrennen, aber ich glaube, da steckt auch diese, eine urtypischere Furcht schon fast drin vor diesem
vom Feuer allgemein.
Feuer legen. Und du hast ein Kind, das Feuer legt, gruselig. Dir nie begegnet? Feuerlegende Kinder?
Nein.
Gut alles gemacht. Und jetzt kommt natürlich der Faktor in der McDonald-Triad, der die schlechteste Prognose bereithält. Man hat das ziemlich gut untersucht. So, was wurde gemacht und wie wurde danach weitergehandelt? Das hier ist das Schlechteste. Und zwar ist es das Tiere quälen. Beginnt, und jetzt wird es wieder gruselig, wenn ihr selber Kids habt, beginnt mit dem Verstümmeln von Stofftieren.
Oh, das also wusste ich gar nicht.
Damit beginnen.
Ich nie gehört.
Und dieser Punkt ist sehr, sehr genau dokumentiert. Warum? Weil an der Stelle spätestens bringen die Eltern, die wirklich besorgt sind, ihre Kinder zum Psychologen. Jetzt melden sie sich. So, wenn sie sehen, dass der Katze ein Stück fehlt oder einen toten Vogel finden, ne? Dann ist dann so, okay, was hast du gemacht? So? Und dann, ne, dann wird's gruselig. Dann hast du ein Kind, das dir halt sagt, ich wollte nur gucken, oder, und dann melden sie sich halt bei Psychologen. Deswegen ist das immer da. Ab dann sind sie meistens eingeschaltet. Bettnässen noch nicht. Ne?
Und warum das Kuscheltier? Weil das eigentlich eine nahe Bedeutung hat?
Also es gibt Fälle, wo die Kinder dann zum Beispiel, wo man extra ein Stofftier gegeben hat, ne, wo man gehört hat, der quält oder so macht, und dann lassen die das nicht. Sondern trennen die Arme ab. Ne? Kennst du es nicht? Auch, das kennt man auch von Puppen. Ne, der kleine Bruder macht die Köpfe runter von den Barbie-Puppen und so weiter. Also sowas ist immer schon...
Ich kenne das alles nur aus Thrillern.
Echt?
Ja.
Gibt's, also viel allein gespielt früher.
Versuchst du hier was anderes zu diagnostizieren?
Nein, gar nichts. Ich bin kein Arzt, Jo.
Nee, ich hatte sehr viele Freunde. Ich habe immer mit Barbie-Puppen auch gespielt.
Okay. Nie einen Auge ausgebrannt?
Nee.
Gut. Hast auch nur eine 4 auf der...
Ja, ich hab alle meine Puppen geehrt.
Auch da wieder, es ist ein weiter Weg vom Ameisenverbrennen irgendwie mit dem Ding, was ich selber auch gemacht habe. Also, was ich keinen Jungen kannte, der das nicht in irgendeiner Form mal gemacht hat, irgendwie eine Ameise angezündet oder mit einer Lupe so irgendwie was angebrannt. Es ist ein weiter Weg vom Ameisenverbrennen dorthin, sich einen Welpen zu kaufen und den zu Tode zu quälen. Was erwachsene Psychopathen oder erwachsene Serienkiller machen. Also, nichts von all dem ist ein Beweis, dass ein Kind ein Psychopath wird. Nichts. Es sind nur die ersten Anzeichen. Wir sind noch nicht ganz durch. Du schaust schon so flau aus. Geht's noch?
Ja, ja. Ich denke die ganze Zeit nur, eigentlich könnte ich die ganze Zeit nicht sagen, weil ich die ganze Zeit so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, jetzt haben wir schon.
Was macht man denn aber mit einem Kind, das zum Psychologen kommt und wirklich Tiere gequält hat oder das Stofftier auseinandergenommen?
Ja, man muss halt mit dem arbeiten. Wie gesagt, man guckt die anderen Faktoren an, die man gefunden hat, und man versucht, Ursachen zu finden, man versucht, Erklärungen zu finden, man versucht zu finden, herauszufinden, was los ist, und dann dementsprechend zu handeln. Also es gibt bei echter Psychopathie, wie wir jetzt schon wissen, ist es recht dünn. Also wir kommen am Ende der Folge zu ein paar kleinen Hoffnungsschimmern, aber es ist wirklich viel, ne? Wichtig ist zum Beispiel, hatten wir am Anfang der Folge gesagt, auf keinen Fall ein Umfeld lassen, in dem ein Erziehungsstil gepflegt wird, der noch zu noch mehr Verwirrung führt. So, weil wenn du eh schon der Kompass nicht da ist, dann brauchst du halt harte Linien. Dann brauchst du Regeln, in denen du dich bewegen kannst.
Das hilft. Aber ich würde jetzt bezweifeln, dass die Mutter vorhin, die wir auch angesprochen hatten, die so viel Alkohol getrunken hat, oder auch wenn Eltern gewalttätig sind, ja, aber die würden doch als letztes mit ihrem Kind zu einem Psychologen gehen. Das kann dann höchstens
den
Lehrern auffallen oder so. Das könnte man dann halt hoffen. Ja, ja, natürlich.
Genau. Also, wenn die Frage ist, was machst du mit Kindern, die vernachlässigt werden und bei denen es keiner merkt, ja, dann genau die sind die behandeln wir dann in 20 Jahren im Podcast.
Mhm. Freue ich mich schon drauf.
Gehen wir jetzt mal nochmal, wie viel haben wir denn noch? Also es sind noch ein paar. Ich finde es aber spannend. Ich hoffe, ihr findet es auch ein bisschen spannend. Ich fand es spannend. Das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Deswegen teile ich es mit euch. 7 Punkte. Erster Punkt. Freunde betrügen. Es ist sehr normal, dass Kids lügen. Es ist komplett normal. Kinder lügen. Kinder betrügen. Kinder stehlen auch mal was. Alles nichts Außergewöhnliches. Schwerwiegender und in unserem Fall, worauf wir gucken, nämlich Psychopathie, ist, wenn Kinder dabei keinen Unterschied machen, ob es sich um Freunde, Familie, Fremde oder gar Feinde handelt. Wenn ein Kind die Mutter genauso leicht beklaut und belügt und betrügt wie den Nachbarsjungen, ohne dabei irgendeinen Unterschied zu machen. Weil das heißt, dass Nähe und Zuneigung nichts bedeuten. Und dann kann man schlecht zwischen Freund und Feind unterscheiden. Weißt du?
Mhm.
Und das ist ein Problem. Und das habe ich im Bekanntenkreis erlebt. Ich kenne Leute, die so sind. Und ich weiß, das ist für mich ein ganz klares Zeichen für eine gefährliche Person. So dieses, ne? Weil das andere ist evolutionär normal, dass du dich leichter tun würdest, jemanden, den du nicht kennst, irgendwie feindliches Verhalten gegenüber zu. Ob das war mein Freund, macht mir nichts. Fühl nichts. Es geht jetzt darum, herauszufinden, wie siehst du, ob dein Kind fühlt.
Mhm.
Zweitens, andere weinende Kinder ignorieren. Also das, was deine Schwester gemacht hat, sie hat ja gesehen, es hat ihr wehgetan, und sie reagiert mit einer verständnisvollen Reaktion, nämlich eigener Trauer und eigener Verwirrung und eigener Angst. Wenn Kinder das ignorieren können, dann liegt es daran, dass Psychopathen nicht imstande sind zu erkennen, wenn jemand traurig ist und Angst hat. Man vermutet, dass Weinen und sowas ist auch ein Zeichen von Unterordnung. Also wir weinen, um zu zeigen, wir haben genug. Wir wollen jetzt nicht kämpfen, wir wollen nicht streiten, wir wollen gerne, also ein normales Schluchzen. Ich meine nicht ein aggressives Heulen und, du weißt, was ich meine. Jetzt stell dir einen Psychopathen vor. Für den heißt es gar nichts. Es bedeutet nicht, dass du aufgibst. Er kann es nicht lesen. Wir haben in einer Folge schon mal gesagt, dass jemand, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es gesagt hat, das so ausgedrückt hat, wie das ist, als würdest du mir chinesische Schriftzeichen zeigen. Ich kann die nicht lesen. Und wenn du mir die lange genug zeigst, werde ich frustriert und wütend. Heißt, dass ein weinendes anderes Kind ein Kind mit dieser, mit diesen Faktoren für Psychopathie wütend machen kann. Du bist total,
Ich finde es einfach erschreckend.
Ist es auch. Stell es dir vor, du musst es dir nur richtig vorstellen. So weint und der andere so, ey, langweil mich jetzt nicht. Weißt du?
Ja, und am Ende noch so.
Und am Ende so, was
hör doch mal auf zu weinen,
Suse. Paff, und haut noch eine drauf so. Ich gebe dir Grund so. Und dann, Drittens, etwas, was ich auch sehr oft erlebe, oder das heißt sehr oft, was ich erlebt habe im Bekanntenkreis und was ich komplett unterstützen kann als etwas sehr, sehr Bedenkliches. Dominant sein gegenüber Autoritätspersonen. Heißt, du hast ein Kind, das einen Lehrer schlägt. Das halt sagt, ey, red mich nicht an, das dann Befehle bekommt oder halt etwas machen soll, was es nicht möchte, nämlich sitzen bleiben, ruhig sein und so weiter, nicht jetzt schreien, nicht rausgehen. Und das daraufhin mit Aggression reagiert. Das kann man sich als normales Kind total schlecht vorstellen. Weil der Lehrer ist halt
eine Respektsperson.
Respektsperson. Macht mir Angst, ne? Ist ja auch, wenn der jetzt schreit, dann kriege ich Ärger. Wenn du davor keine Angst hast und du im Gegenteil sagst, was Mann, ey, und den schlägst oder attackierst, sehr, sehr schlechte Prognosen. Wenn du dabei eine Waffe verwendest, was ich gesehen habe bei Kids, nämlich einen Stuhl zum Beispiel wirfst oder sowas, sehr schlechte Prognosen, wenn es darum geht, ob die später delinquent werden.
Aber ist es nicht so, dass allgemein, also ich kann das nur vom Hören sagen, ne? Aber dass so mein Gefühl ist, dass oft immer weniger Respekt Lehrern gegenübergebracht wird, auch im jüngeren Alter?
Du, ja, es ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ist. Also ich bin in super vielen Schulen. Ich war in den letzten 5 Jahren war ich wahrscheinlich in mehr als 300, zwischen 300 und 700 Einrichtungen. So, ne? Also ich kenne mehr Lehrerzimmer und Klassenzimmer als die meisten Lehrer, weil du bist ja jetzt normalerweise in deiner eigenen Schule. Und ich kann das nicht unterstützen.
Okay.
Es ist so, natürlich hat, weißt du was, es ist, der Lehrer schlägt dich nicht mehr. Und das führt natürlich dazu, dass du leichter, also es ist laxer und die Schüler sind, der Umgang ist laxer. Ich kenne Schüler, also man hätte früher gesiezt, natürlich ja, aber weil du halt, wenn du irgendwie was Falsches sagst, hätte der dir mit einem Stab gehauen so auf dir. Also ne, klar, Respekt ist da so ein bisschen weniger. Die Frage ist halt so, was wirklich respektvoller Umgang auch ist und so. Ob das jetzt ist, wenn ich brav da sitze und aufstehe, wenn der Lehrer reinkommt, ob das wirklich sein muss. Ja? Und in der Form von Respekt habe ich es so nicht erlebt. Im täglichen Umgang mit den Schülern und in den Gesprächen, klar gibt es die Assi, also die überhaupt nicht zugänglich sind, aber die meisten sind tatsächlich nett zu ihren Lehrern, reden gut über ihre Lehrer. Man hat bloß einen anderen Umgang. Mhm. Ne, zwischen Lehrern.
Nicht mehr so einen furchterfüllten, genau, sondern eher so einen, ja, netten.
Genau. Und trotzdem, kleine Side Note, was glaubst du, ist die Eigenschaft, die Schüler am meisten mir genannt haben, wenn ich gefragt habe, ja, aber wie soll dein Lehrer dann denn sein, wenn dir der nicht passt? Wie soll dein Lehrer denn sein?
Und wahrscheinlich haben die gesagt, bisschen strenger.
Krass, dass du das sagst. Tatsächlich, ja. Das haben sie gesagt. Die erste ist streng und die zweite cool.
Okay.
Also, streng, aber nett so. Nur, also streng, aber nett und so cool halt.
Mhm.
Das ist das, was Kinder am meisten wollen. So, witzig. Also,
naja, also ich kenne das aus meiner Schule auch.
Hast du jetzt
auch
gerade auch richtig gesagt. Klasse.
Ja, weil ich kenne das aus meiner Schule. Wir hatten auch so eine Lehrerin, das war immer High Life. Da ist man schon reingegangen und hat gesagt, ach komm, da können wir eh ein bisschen schwatzen. Aber man hat halt auch nichts mitbekommen. Und eigentlich hätte man sich schon gewünscht, dass wenn man da schon ist, dass es auch ruhig ist und entspannt und man das auf Dauer nicht so richtig genießt oder man nichts davon hat, wenn da ständig irgendwie nur Krakele ist und diese Frau oder der Mann keine Respektsperson.
Und gleichzeitig glaube ich, man weiß, dass ein schwacher Lehrer dich nicht schützen kann. Als Schüler willst du ja auch, du willst wissen, dass es läuft. Also die Schwäche, in Anführungszeichen schwächeren Schüler, sozial oder in der Rangordnung oder was auch immer, ne, die jetzt so ein bisschen mehr vielleicht sogar sich fürchten oder es klingt jetzt blöd, aber du weißt, was ich meine, dass du kannst von dem schwachen Lehrer nichts erwarten. Der wird dich weder führen noch schützen noch den Rücken freihalten, wenn. Und deswegen glaube ich, also da sind wir sehr einig. Ein Kind, das das komplett ablehnt, hätten wir dann, wie gesagt, einen sehr schlechten prognostischen Indikator beim Blick in die Zukunft. Jetzt kommt was ich auch wieder, das ist so interessant, weil ich kann das halt komplett bestätigen von Leuten, die ich aufwachsen habe, sehen.
Welcher Punkt ist das jetzt?
Punkt 4. Mhm. Und der trifft auch auf mich zu. Schlechter prognostischer Indikator. Straftaten allein begehen. Das ist nicht normal für Kinder. Wieder, Straftaten begehen, hier melden sich viele Eltern bei mir und meinen so mal, zu zweit oder zu dritt in eine Schlägerei zu geraten, ist was ganz anderes als alleine. Zu zweit oder zu dritt irgendwo einzubrechen oder irgendwas, irgendwie was kaputt zu hauen oder so mal, ein Auto zu treten, oder ganz anders, als wenn das Kind alleine losgeht und das tut. Weil normalerweise begehen die Kids das eben mit ihrer Peergroup. Und dann entsteht so der Gruppendruck, man will cool sein, man kann manchmal auch
schlecht. Und will sich beweisen.
Und es ist super schwer zurückzugehen, obwohl man vielleicht sogar schon ein Unrechtsbewusstsein hat innerlich. Ne? Also man geht zu zweit zum Clown. Und dann, die andere hat schon was und so, oh, und jetzt hat man auch, man will es eigentlich gar nicht. Aber es ist, ne, mega bedenklich, wenn Kids was alleine anstellen. Und da gibt es noch eine interessante Ausprägung, die sie gefunden haben. Also Respekt an die Psychologen. Ich weiß nicht, wer das alles zusammengestellt hat, Respekt an die Leute, die es gemacht haben. Die haben herausgefunden, dass oft, wenn Kinder zum Spaß zum Beispiel was planen, so, ist vielleicht ein Jungsding, ich weiß nicht, ob Mädels das auch mal, dieses, ey, man könnte doch zusammen eine Bank überfahren oder ey, wo in dieses Museum, da ist diese riesen Diamant, so, ey, den könnte man zusammen rausholen, so, ne, müsste man nur hier, oh, durchs Fenster rein, abseilen und dann würde ich so, ne, und dann müssten wir nur und dann hätten wir 1 Million. Und wenn jetzt bei den 3 Jungs, die so darüber reden, einer dabei ist, der sagt, der einen gewalttätigen Aspekt mit reinbringt. Ja, und den Wachmann, den schlagen wir. dann ist auch so in der Gruppe kurz, ja, okay, ja, Mann, wir betäuben den mit Dingen und dann fesseln wir den oder so. Und dann denkst du, warte mal, was? Wir wollten doch nur den Diamant. Wo? Klar ist dann Wachmann, aber den haben wir aus unserer Fantasie eigentlich rausgenommen. Du packst den gerade wieder rein.
Naja, und außerdem könnte man ja auch sagen, du lenkst den ab und ich renne da schnell hin. Das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, du schlägst den.
Es muss jemand verletzt werden, so.
Ja.
Sehr seltsam. Straftaten allein begehen, nicht normal. Jetzt kommt auch was ich mich schwer tue. Ich weiß nicht genau, wie Kids heute drauf sind. Und das ist der Punkt 5. Wenn Kinder bestimmte brutale oder verstörende Bilder sehen wollen. Das Beispiel, das da gebracht wurde, finde ich, oh Gott, so gruselig auch. Man sieht ein Unfallbild und das Kind sagt, hey, man sieht ja gar keine Leiche. So, ja. Oder wenn sie sagen, ja, aber wie ist denn der gestorben? Kann man das sehen?
Okay.
Sehr gruselig. Und ich bin mir so sicher, ich schwöre dir, ja. Ich garantiere dir, wenn du das Kind da sitzen hast und du hast ein Bild von einem Unfall auf einer Tageszeitung. Und da steht dann 3 Tote bei schwerem Unfall auf A9, was weiß ich. Und das Kind sagt jetzt so, hey, da sieht man ja aber gar keine Leiche. Dass du da als Eltern, als Großeltern, als Tante, da bügelst du drüber hinweg, weil du willst darauf nicht ein. Das ist dann so, ja, das ist ja auch gut, dass man, ne? Aber das ist trotzdem ganz schlimm so. Ich garantiere dir, dass ich sowas schon gehört, erlebt oder Ding hab. Aber wir nehmen das nicht. Das ist so, das ist was wir nicht hört.
Naja, man denkt halt, das Kind ist einfach neugierig und weiß es ja nicht besser. Ja. Und irgendwie in diese Richtung packt man das dann.
Die Pietät kommt schon noch. So, ist noch, aber Vorsicht. Ist nicht normal. Also in Anführungszeichen nochmal, ich mache jetzt heute, ich bin kein Arzt, nochmal. Bitte, voll zu Hause, jetzt schauen Sie alle Ihre Kinder so an. So, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nur, dass wir mal dieses Gefühl davon bringen, was seltsam ist. Sehr, sehr schlecht, wie ihr euch schon denken könnt, wenn sie die Ursache für den Tod sein wollen. Was? Wenn tatsächlich ein Kind äußert, wie bei dem Jungen, der den so ins Wasser so, wenn dann noch kommt, ja, ich hätte den gerne reingeschubst. So. Also ich wäre gern der Verursacher dieser Tragödie. Ich hätte gern das Feuer gelegt. Ich hätte gern den Unfall verursacht. Ich hätte gern... Die sind in dem Alter ja noch nicht so, dass die halt einen Mord so richtig ne? So, aber Messer. Erinnerst du dich, Ted Bundy hat Messer um seine Tante rumgelegt, als sie geschlafen hat.
Ja.
So, ne? Hat er die Messer neben sie gelegt.
Das ist so gruselig.
Es ist richtig gruselig. Bloß es bringt nichts. Nochmal, 1%. Und das hier ist keine Panikmache, sondern es geht darum, es bringt nichts, die Augen vor, es zu verschließen. Ich weiß, ich habe das schon gehört mit diesen Leichen. Das weiß ich. Das habe ich aus Kindermund schon gehört.
Und was ist denn jetzt aber, wenn ich höre, okay, ja, davon stimmen 2 Sachen bei meinem Kind?
Weiter nachfragen. Weiter gucken. Also genau hinschauen. Nicht verdecken. Nicht sagen, das will ich nicht, das kann ich nicht. Das ist hingucken. Komplett offen. Wir machen diese Folge nicht, weil wir Psychologen haben, sondern wir machen, weil wir über Psychopathen im Knast reden und Carol Cole mit 8 jemanden umgebracht hat und ich trotzdem keine ganze Folge über ihn machen wollte, sondern das hier einfach so gruselig fand, dass ich es erzählen musste. Und weil es unser Bild auch für die nächsten Psychopathen, die wir behandeln, wieder, es hilft uns ja, es macht uns dieses Bild. Was ist ein Psychopath? Weißt du noch, wann wir mal begonnen haben? Wir haben eigentlich begonnen mit einem Psychopath ist Hannibal Lecter, der halt die Leute umbringt, so. Und jetzt sind wir ganz woanders.
Ja, es schärft das Bild auf jeden Fall.
Es schärft unser Profil und das, was wir wissen über Psychopathie. Furchtlos vor Konsequenzen, Nummer 6.
Keine Angst.
Keine Angst, genau so. Keine Angst auch. Und da kommst du natürlich an deine Grenzen, wenn du Torben, du kriegst jetzt gleich ein Timeout. So, und er halt gut. So, boah, er ist mir so richtig kackegal. Und wir sind ja in der Timeout-Zone so mittlerweile, aber auch, hier steht es noch, weil es von früher vielleicht ist, keine Angst vor Körperstrafen. Er schlag mich doch. Macht mir nichts. Das auch nehmen, so, ne? Und das ist das Überzeichen von Dominanz. Zu sagen, schlag mich doch. Weil das ist ja alles, das ist so der letzte Resort, was die verzweifelte Mutter hatte nach Ding. Und dann so jetzt, ja, mach halt. So plötzlich ist ja alles weg, was der andere hat. Und hier hilft, und das ist mir ein Anliegen, weil ich ja arbeite mit Jugendlichen. Ich war selbst so ein Kind. Ich war ein Kind, das gesagt hat, noch schlimmer, ich war so ein Erwachsener. Mich hat man mit 21 vors Gericht gezerrt und mit 23 war ich dann bei der Verhandlung und hat gesagt, hey, hör mal, wir geben dir 15 Jahre Knast und wir beantragen die Sicherungsverwahrung. Das heißt, du kommst nicht mehr raus, bis du 50 bist.
Die wollten bei der Sicherungsverwahrung?
Ja.
Das hast du noch nie erzählt hier, okay?
Ich habe ein voll negatives Gutachten noch bekommen.
Das finde ich aber wiederum krass, weil wenn ich dich jetzt kennenlerne, bist du halt so ein super guter Typ.
Danke, bist auch ein guter Typ, ja. ist auch ein bisschen so ein Druckmittel. Also du machst ein schlechtes Gutachten, du machst Angst, du wirst ihm Angst machen. Die wollten mir Angst machen, hat nicht funktioniert. Ich habe sie überhaupt nicht gefühlt. So, und das kam ja daher, dass ich Bestrafung schon gewohnt war. So, in der Schule sitzt du nach, beim ersten Mal nervst dich noch und es ist okay. Hm, wenn es dann aber wieder passiert, dann musst du dich damit abfinden, weil es ist passiert halt. Ich habe ja nicht was angestellt als Kind und mir gedacht, oh, ich kriege jetzt eine Strafe, sondern ah, ich kann nicht anders, ich muss das jetzt machen und so. Und dann, oh, das ist die Konsequenz, Mist, so, ne?
Aber ist es nicht ein Unterschied, ob ich als Erwachsener wie du schon so oft bestraft wurde, dass ich irgendwann abgehärtet bin? Oder ob ich das vielleicht mit 8 sage und ach, noch nicht so viel... Ja,
hast recht. Nee, hast recht. Hast recht. Vollkommen recht. Aber hast recht. Wie gesagt, ich bin kein Psychopath. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich arbeite halt mit Kids, die so sind, aus welchen Motiven auch immer, bei denen Strafen nicht mehr funktionieren. Und jetzt sind es die einen, wie du schon sagst, bei denen es nicht mehr funktioniert, aber da fallen auch die rein, bei denen es nie funktioniert hat. Mhm. Was man rausgefunden hat in beiden Fällen, dass Belohnung trotzdem funktioniert. Und das ist wichtig. Das ist so wichtig für unser ganzes System, nicht nur das Jugendstrafrecht, sondern auch unsere ganze Idee der Erziehung. Wir sehen, okay, der funktioniert nicht mit Bestrafung. Der hat keine Angst vor Strafung, der reagiert nicht auf Bestrafung, der ändert sein Verhalten nicht durch Bestrafung. Und anstatt jetzt eine verrücktere Bestrafung zu erfinden und härter zu werden oder so, wieso gehen wir nicht ins andere?
Und sagen, wenn du das noch mal, wenn du das nicht nochmal machst, nee, dann kriegst du das und das.
Wenn du was richtig machst, wir geben dir eine Möglichkeit, es richtig zu machen. Zum Beispiel, er bleibt nicht auf seinem Stuhl sitzen und so, ne, schaukelt die ganze Zeit, fällt runter. Okay, wir bestrafen, ey, jetzt musst du nachsitzen. Wenn du es noch einmal schaukelst, dann bleibst du nachsitzen. So, nein. Wenn du jetzt 10 Minuten ruhig sitzen bleiben kannst, dann kriegst du das. So, weil sie wollen, und das ist ja wieder, der Psychopath an sich ist ja jetzt nichts, mit dem wir groß sympathisieren. Bei Kindern sollten wir aber davon weggehen, ne, dass wir sagen, finde ich aber scheiße, wenn ich ihn belohnen muss, damit er was richtig macht, so, ne?
Naja, in der Klasse hast du dann nur Probleme, dass du den einen dafür belohnst, was die anderen eh schon die ganze Zeit machen. Ja,
und einen von 100.
Nee, ich sag's dir, dass deshalb wahrscheinlich, dass dieser Gedanke noch nicht so kam.
Klar, die Mühe muss es aber wert sein. Das ist zum Beispiel eine der direkten Maßnahmen, die ich sagen kann. Sie reagieren auf Belohnung. Also arbeitet über Belohnung mit diesen Kindern. Natürlich wäre es schöner, wenn wir es nicht machen müssten, aber es bleibt ja nichts übrig.
Aber das spricht ja wiederum auch dafür, dass man so einen Test eigentlich schon wirklich dann sehr früh macht, um zu wissen, okay, das ist da kann man nochmal so ein bisschen gucken und da könnte man lieber eher so als so arbeiten. Mhm. Nicht rausschicken, sondern lieber sagen...
Genau, weil das ist ja dann immer das Letzte. Wir nehmen ihn komplett raus. So, wir schmeißen ihn ganz raus. Das ist jetzt seine Strafe. Ist ihm sowieso schon egal, bestraft zu werden und dann das rausgeschickt werden, ist ihm noch egaler.
Ist ja fast eine Belohnung eigentlich.
Ja, ist halt so... Ist halt dieses, die Außenseiter wollen sie ja meistens doch nicht sein. Also man will ja eigentlich gemocht werden, so, ne? So ein bisschen. Der 7. ist jetzt Bullying.
Mobbing,
wenn sie halt mobben, ne? In der schlimmsten Form ist ja auch wieder, das ist so eine Grenze zwischen normal. Es ist normal, dass das Kids mal machen. Es ist normal, dass man gemobbt wird oder gemobbt. Es ist passiert so, ne? Man kann das dann korrigieren, indem man sagt so, hey, das, schau mal, du tust dem anderen weh und so weiter. Und dann ändert sich normales Verhalten. Bei denen natürlich nicht. Und woran kann man erkennen, dass es ein Unterschied nochmal so ist zu dem, was in Anführungszeichen normal ist? Nicht, dass mir jetzt Leute schreiben, ja, du sagst, Bullying ist, Mobbing ist normal. Nein, es ist nicht außergewöhnlich, dass Kinder das mal machen. Und dabei reagieren sie normal auch auf Korrektur. Der große Unterschied zu unseren gefährdeten Kindern ist, wenn sie es genießen, Angst in anderen auszulösen. Wenn es ums Angst auslösen geht. Also nicht nur um, ey, du bist blöd, sondern... Ich will, dass du dich fürchtest. Das ist es.
Also nicht, ich will, dass du verletzt bist, sondern richtig, ich fürchte.
Ich möchte, dass du in Angst bist. Auch wieder ist ein Machtding. So, ne? Du fühlst, ja, wahrscheinlich fühlen sie sich sicher dann. Ich kann es nicht genau erklären, wo es herkommt. Es ist aber ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. So, warum hast du es so, ne? Schau mal, du siehst es auch im Mobbing-Opfer, siehst du einen Unterschied, wie es gemobbt wurde, ob das Resultat halt Todesangst ist. Der letzte Faktor, den wir jetzt noch immer mit reinreden, ist was du jetzt wirklich nur von außen sehen kannst. Das andere waren jetzt Dinge, wo wir sagen, hey, die Eltern sehen es und können versuchen zu intervenieren. Das letzte ist, was eigentlich nur von außen gesehen werden kann, das sind die schlechten Eltern selbst. Es ist Vernachlässigung, Misshandlung, denn tatsächlich, wenn es unter diesen bestimmten Voraussetzungen auch der Geburt und so weiter, kann diese besonders Vernachlässigung und Misshandlung Psychopathie auslösen. Denn was ist es denn? Kinder lösen sich von ihren Gefühlen. Sie haben keine mehr. Das kann eine Überlebensstrategie sein. Das kann also bei jemand wie Carol Cole, kann es nötig gewesen sein, um nicht verrückt zu werden, um nicht, ne, um zu am Leben zu bleiben. Einfach, um Schreckliches ertragen zu können. Lösen sie sich so weit von allem, dass sie nur noch diese emotionslose Hülle sind. Mhm. Und Kinder sind kleine Überlebensmaschinen.
Total.
So deswegen genau hinschauen. Jetzt habe ich eben die Hoffnung, und das ist das vielleicht, womit wir aus der Folge auch rausgehen. Ich weiß, es war hart. Ich hoffe, es war interessant wenigstens. Nächste Woche geht es auch wieder mit einem Fall weiter. Das war jetzt einfach mal was anderes. Ich habe die Hoffnung, dass wenn wir durch Fehler und schlechte Erziehung und eben Fehler in der Erziehung was schlechter machen können, dass wir es im Umkehrschluss durchs Richtigmachen besser machen können. Das ist ja meist so. Das ist von mir, ich bin kein Arzt, aber es ist bewiesen, dass eine Prädisposition für Psychopathie durch schlechtere Behandlung seitens der Eltern verschlimmert wird. Dadurch kommt es schlimmer raus. Also, wenn wir es gut machen, kann es doch auch besser werden. Ich weiß nicht, ob es euch ging wie mir beim Recherchieren. Ich habe noch was angefangen, nach was zu suchen, was jetzt noch was Gutes ist. Ein bisschen was, das wir tun können. Gibt es was, was wir machen können? Und es gibt tatsächlich Studien mit ganz kleinen Tipps, die wir jetzt einfach noch mit rausgeben, für auch vielleicht mit Leuten, mit Kids arbeiten und so. Augenkontakt zu ihren Bezugspersonen. Also von Bezugspersonen mit Kindern, die diese kalten, unemotionalen Verhaltensweisen zeigen, ist normalerweise deutlich reduziert. Das heißt, vor allem Vätern, die die Schlüsselrolle haben, weiß man mittlerweile, dass die mangelnden Blickkontakt zu eben diesen Kindern suchen. Das heißt, eine Intervention, in welcher die Eltern oder auch diese Kontaktpersonen Blickkontakt zu ihren Kindern suchen und halten, hilft, Zuneigung zu ihnen zu bekunden. Dadurch
fühlen sie
wird
sich gesehen.
Was bewegt. Ja, Es hat eine deutliche Besserung der Emotionserkennung in den Gesichtern anderer zur Folge. Und da haben wir dann das, was dieses Ich sehe jetzt, was du, wir kommunizieren, wir gucken uns dabei an und das führt dazu, dass sie später Gesichter lesen können. Obwohl sie es eigentlich nicht intuitiv können. Und es ist eine grundlegende Fähigkeit, die mit Empathie im Zusammenhang steht. Und jetzt haben wir ein Kind, das, du kannst die Empathie nicht reinprügeln, du kannst nicht einfach erfinden, dass der Empathie hat. Also musst du irgendwelche Vehikel finden.
Wie so Vokabel lernen.
Ja, und das ist eine Vokabel. Selbst wenn er dann noch kein Englisch spricht, er versteht ein bisschen. Und das machst du über Augenkontakt zu diesen Kindern. Und das macht auch wieder Sinn. Wir haben ja auch wieder immer diesen Kreislauf zwischen, okay, die Eltern sind mies, das Kind ist böse. Aber was ist, wenn das Kind schon von Anfang an weird ist? Du hast diese verrückten Dinge, wie dass es will eine Leiche sehen oder wilde. Und dann hörst du auf, dein Kind anzugucken. Du willst nicht, also wortwörtlich, schaust du weniger hin. Weil das, was du siehst, dir vielleicht sogar Angst macht, als Eltern. Und es verschlimmert alles noch. Also, wirklich hingucken. Wirklich Augenkontakt lernen, Mimik lernen, zeigen, wie man andere versteht. Was anderes ist, entgegen langläufiger Annahmen mittlerweile, weiß man, dass Kinder oder Personen mit psychopathischen Tendenzen in der Lage sind, Angst zu empfinden. Das war was ich am Anfang unserer Staffel noch nicht wusste, was wir immer sagen, weil sie haben keine Angst, sie zeigen keine Angst. Sie sind aber in der Lage, Angst zu empfinden oder Ängste zu empfinden. Wie hat man es rausgefunden? Man hat natürlich mittlerweile die Möglichkeit, mit diesen MRTs und so ins Gehirn zu gucken, während was passiert. Und ähnlich wie bei nicht-psychopathischen Personen reagiert die Amygdala. Wenn im Fall von Fehlern Konsequenzen drohen, im Sinne von, man gibt dir einen Stromschlag, wenn du eine falsche Antwort gibst, dann haben sie davor Angst, eine falsche Antwort zu geben. Das ist wenig. Das ist nicht wie bei uns. So, ne? Ich kann die Angst machen mit allen möglichen. Aber es ist was da.
Aber die kommt nur bei extremer Bestrafung oder was? Oder ist sie allgemein da, aber immer sehr, sehr viel abgeschwächter?
Es ist immer abgeschwächter. Und so stark ausgeprägt wie bei uns ist es tatsächlich nur in dem Moment, wo sie Angst vor Konsequenzen, also wo du sozusagen jetzt als nächstes gibst einen Stromschlag, wenn du jetzt eine falsche Antwort gibst. So haben sie es halt gemacht. Das sind ja keine richtig starken Schläge.
Aber wir hatten ja vorhin schon, dass ihnen zum Beispiel Schläge keine Angst machen.
Ich glaube nicht, dass die Angst ankommt vom Gehirn im Verhalten.
Ach so.
Aber sie haben gezeigt, es
ist theoretisch
lebt.
Möglich.
Es lebt. Ah. Und jetzt kommt's, genau, da kommt jetzt der Punkt, was man rausgefunden hat, war, das hört sofort auf, im Gegensatz zu uns beiden, hört es bei Psychopathen sofort auf, wenn sie sich parallel auf eine andere Aufgabe konzentrieren müssen. Heißt, du lässt sie zwei Sachen machen und dann verschwindet diese Angst, dann reagiert nicht mal mehr ihr Mandelkern. Und das ist interessant, weil du bist durchaus imstande, angeschrien zu werden und Angst zu haben und gleichzeitig nur, und da ist es. Heißt, wir müssen sie mit nur einer Sache, oh Gott, wie kann ich das, es ist so krass, deswegen funktioniert es ja auch nicht, wenn du sie drohst. So während noch Action, du müsstest sozusagen dafür sorgen, dass das ein isoliertes Gefühl ist, dass sie sich darauf konzentrieren können, Billy. Ganz einfach gesagt, es darf in dem Moment nichts anderes los sein.
Die Frage ist ja aber trotzdem noch, ob, wenn er dann vielleicht sogar noch wütend auf die andere Person ist, das schon Ablenkung genug ist, um diese Angst nicht mehr zu fühlen.
Kann gut sein. Heißt, wir müssen noch viel mehr darauf achten. So, ne? Also, aber wenn man das weiß, dann ist es so, okay, es ist theoretisch möglich, dich zu erreichen. Ich muss aber die gewissen Voraussetzungen schaffen, die wir weder in der Schule haben, noch im Umgang mit der Familie, wenn die nicht geschult ist, noch in einem normalen Therapiegespräch. Und ich finde es mega interessant, weil wir haben davon, wir dachten, es ist nichts da. Und wir wissen jetzt, es geht. Es ist nur anders.
Und sehr gering.
Und wahrscheinlich eher sehr gering. Also in Bezug auf zukünftige Interventionen wäre es durchaus denkbar. Erstens, Blickkontakt antrainieren von Empathie. Also dieses mit dem Überblickkontakt, das Antrainieren von Empathie. Und man könnte Personen mit psychopathischen Tendenzen in kritischen Situationen, denen lernen, innezuhalten. Es geht ja darum, dass er aufhört, an was anderes zu denken. Die Welt kannst du nicht anhalten, sondern du musst ihn hinkriegen. Er oder sie muss innehalten. Er oder sie muss wissen, hey, jetzt, wenn ich noch an was anderes denke, reagiere ich falsch oder reagiere ich auf eine komische Art. Ich muss jetzt innehalten. Super schwer, mach das mal mit einem Kind.
Ahnung, ja.
Ich finde es wichtig. Ich finde es so wichtig. Meine persönliche Meinung zu dem Ganzen ist wirklich, dass man das bei Kindern merken kann. Nach all dem, was ich jetzt gemacht habe, mich damit beschäftigt habe und auch überlegt habe, wen ich kenne, der sich später als waschechter Psychopath gezeigt hat, man kann es merken. Klar will keiner ein Kind damit labeln. Aber auf der anderen Seite hat auch keiner verständiges Mitleid für die Eltern eines Psychopathen. So, ne? Da müssen wir weg. Davon müssen wir weg, dass es so stigmatisiert ist. Das hast du oft schon angesprochen, psychische Erkrankungen stigmatisieren, hat noch keinem geholfen. Dadurch wird es nicht besser. Zu sagen, dass es sowas nicht gibt, hat auch noch nie geholfen. Und die Antwort ist, pädagogisches Personal, mehr geschulte Skills und langsam eine Verbesserung erarbeiten. Was uns vielleicht dann noch Hoffnung machen kann, Ken Kiel, von dem haben wir auch schon mal gehört, das war dieser Neurowissenschaftler, schätzt den Schaden, den Psychopathen pro Jahr allein in den USA verursachen, auf 460 Milliarden Dollar.
Und da sind dann wahrscheinlich nicht alle körperlichen Sachen.
Da ist alles, glaube ich, mit drin. Also er hat wirklich so, aber körperliche Sachen sind das Billigste, wenn du überlegst im Vergleich zu Jeffrey Skilling oder stell dir vor,
dass es ein Menschenleben ist. Man kann ja Menschenleben jetzt nicht theoretisch mit Geld irgendwie berechnen.
Durchaus können sie das. Also durchaus kannst du Kosten aufrechnen. Macht die Lebensversicherung ja auch.
Aber nicht realistisch vom Wert für mein Verständnis.
Dann kann ich leider nur sagen 460 Milliarden Herzchen. Wenn ich eine Zahl hinmachen will.
Nee, ich verstehe schon, aber ich, ja.
Stell dir vor, einen Psychopathen im Verteidigungsministerium. So kriegen wir das. Ich glaube, deswegen ist jeden Psychopathen, dessen Verhalten wir abschwächen können, ist ein Gewinn. Und dafür haben wir, ich komme aus der Prävention, wenn ich auf der einen Seite diese Zahl habe, 460 Milliarden, damit kann ich was arbeiten. Dann weiß ich, okay, hey, wir haben 400 Milliarden, um was dagegen zu tun, weißt du? Und wir könnten immer noch Gewinn machen. Und wir kriegen, wie viel Geld wird investiert? Wahrscheinlich 10 Millionen. So, das ist nichts. Und es ist aber 1%.
Wir reden ja nächstes Mal beim Profikiller. War der auch schon als Kind auffällig, weißt du?
Yes, das? Mega auffälliges Kind. Mega aber auffälliger Erwachsener. Jemand, der, ja gut, stell mal vor, wir hätten diesen Mann als Kind schon behandelt, da hätte er nie so ein toller Profikiller werden können.
Toller Profikiller.
Ja, hätte er dann so rücksichtslos alle ermorden können. Ist auffällig gewesen. Ich glaube auch viele von den Dingen, die wir jetzt heute besprochen haben, wenn wir zurücklegen. Vielleicht könnt ihr uns das auch schreiben, wenn ihr verschiedene Generationen an Zuhörern. Ich glaube, manches davon war vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren weniger auffällig, als es heute ist. So viele von den Dingen, wenn du überlegst, der Vater hat keinen Blickkontakt zum Sohn. Ja, nee, früher haben die Väter überhaupt sich nicht mehr. Also, weißt du, man hat, also es hat sich viel geändert. Heute sind wir viel sensibler. Wir haben viel mehr glaube, uns interessieren vielleicht sogar die Kinder ein bisschen mehr. Und lasst uns doch mal gucken, ob wir nicht da was machen können.
Max, es war sehr interessant.
Ja.
Und es war, ja, und es war schön mit dir.
Oh, mit dir war es auch schön.
Das war Pollux, Psychopathen im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Psychopathen im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Hi, hier ist Jelena Berner und am besten gibst du gleich mal den Link go.podimo.com/wwc in deinen Browser ein und hörst in dem Podcast Worldwide Crime, reale Opfer, digitale Spuren rein. Da berichte ich jeden Freitag von echten Kriminalfällen, bei denen TäterInnen ihre Opfer online kennenlernen, digitale Spuren hinterlassen oder sogar Verbrechen live übertragen. Und ich spreche mit ExpertInnen über Ursachen für und Mittel gegen Gewalt im Netz. Worldwide Crime gibt es jeden Freitag exklusiv bei Podimo. Mit dem Link go.podimo.com/wwc kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen.